Ja, wir fahren fort in Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Der letzte Abschnitt aus der Endzeitrede des Herrn. Der letzte Abschnitt und das Ende der Ölbergrede des Herrn. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte, und ihr gabt mir nicht zu essen. Mich dürstete, und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt, und ihr bekleidetet mich nicht. Krank, und im Gefängnis, und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, man könnte vielleicht meinen, wir haben ja heute eine ganz besondere Stelle, wo das Evangelium auf den Kopf gestellt wird. Errettung nicht aus Gnaden, sondern doch aus Werken? Fragezeichen. Das ist nämlich eine der wichtigsten Stellen, die zum Beispiel die katholische Kirche nimmt, um zu zeigen, dass die Errettung aus Werken sei. Nun, wir werden dann bei der Betrachtung aber sehen, dass genau das nicht der Fall ist, sondern dass hier genau das gleiche Evangelium gelehrt wird wie in der ganzen Schrift, natürlich. Die Schrift widerspricht sich nicht selbst. Ja, wir haben hier im Grunde den entscheidendsten Moment der Weltgeschichte, den Endpunkt der Weltgeschichte, das letzte Gericht oder das jüngste Gericht, das der Herr eben am Ende seiner Endzeitreden darlegt, übrigens nur in diesem Matthäus-Evangelium, in den anderen Evangelien ist das nicht erwähnt. Obwohl andere Teile dieser Ölbergrede sich auch in den anderen synoptischen Evangelien bei Markus und Lukas finden. Rekapitulieren wir kurz noch. In Matthäus 24 hatte der Herr angefangen, ausgehend von der Frage nach dem Tempel, wie schön der anzusehen sei, dass er zerstört wird, dass das bevorstand durch die Römer und dass sich dann daran anschließt, die gesamte Spanne der Endzeit von seinem ersten Kommen bis zu seinem Wiederkommen, die eben geprägt sein wird von Drangsalen, Verfolgung, Verführung. Und wo er dann in einigen Gleichnissen in Kapitel 25 dargelegt hatte, erklärt hatte, aufgerufen hatte, dass seine Jünger treu und klug sein müssen und ihn erwarten müssen, bereit sein müssen für seine Wiederkunft. Und jetzt ist der Augenblick gekommen in der Reihenfolge seiner Schilderung der Endzeit, dass der Sohn des Menschen kommt in seiner Herrlichkeit. Das hatten wir auch in Kapitel 24, als der Herr die Abläufe sozusagen der Endzeit erklärt hatte. Erwähnte das in Kapitel 24, Vers 30 auch schon. Wobei manche meinen, mit dem Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel, das sei eben noch nicht seine sichtbare Wiederkunft, das sei halt nur so ein Zeichen, dass er jetzt im Himmel sei. Aber wenn wir 24, Vers 30 und 31 nochmal lesen, wird es klar, dass genau das schon gemeint ist, was wir auch heute gelesen haben. Matthäus 24, Vers 30. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Also manche meinen, das sei doch nur sein Kommen im Gericht gewesen über Jerusalem 70 nach Christus. Aber wenn wir dann lesen noch Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her und in einem Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende, haben wir eigentlich genau das gleiche Schema in Kapitel 24, 30 und 31 wie hier. In Kapitel 25, wo es wirklich fraglos darum geht, dass der Herr Jesus am Ende der Zeiten wiederkommt zum Gericht. Eben der Sohn des Menschen in Herrlichkeit und die Engel sind dabei und versammeln alle Menschen zu diesem Gericht. Ja, der Herr Jesus bezeichnet sich öfters als der Sohn des Menschen. Aber hier in diesem Abschnitt haben wir dann auch noch andere Titel für ihn. Der Hirte, oder er wird die Nationen voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe, in Vers 32. Und dann in Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen. Also der Jesus ist der Sohn des Menschen, der Hirte und der König. Wir müssen jetzt etwas von der Auslegung her unterscheiden. Ist das hier ein Gleichnis oder was ist buchstäblich gemeint? Er spricht ja von sich auch hier als wie der Hirte. Also es ist etwas, wo er einen Vergleich zieht. Hinterher spricht er dann aber nicht mehr wie Schafe, sondern tatsächlich von den Schafen und den Böcken. Also als wäre es tatsächlich ein Gleichnis. Es sind hier tatsächlich Elemente vermischt von Gleichnis und buchstäblicher Rede. Das braucht man aber nicht so im Einzelnen jetzt analytisch zu sezieren. Es wird schon klar sein, was damit gemeint ist, wenn wir das gleich der Reihenfolge nach durchgehen. Aber jetzt, zu dem, wie der Herr von sich hier spricht, gehören diese drei Titel zusammen, Sohn des Menschen, Hirte und König. Als Sohn des Menschen bezeichnet er sich ja öfters im Matthäus-Evangelium und es spielt ja auf diese Stelle aus Daniel an. Die lesen wir auch jetzt nochmal dazu. Wir müssen nicht unbedingt jedes Mal Daniel aufschlagen. Wenn der Herr Jesus sich als Sohn des Menschen bezeichnet, dann müssten wir sehr oft immer wieder zu Daniel zurückgehen im Laufe des Matthäus-Evangeliums. Aber gerade an dieser Stelle, denke ich, ist das wichtig, wo es um seine Macht und Herrlichkeit geht, die er eben auch in diesem Gericht haben wird. Daniel 7. Also eigentlich die Schlüsselstelle im Alten Testament, wo von dem Sohn des Menschen die Rede ist. Daniel 7, Vers 13 bis 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Also das hatten wir ja eben auch in Matthäus 24 schon, die Wolken des Himmels. Er kommt auf den Wolken des Himmels. Und er kam zu den Alten an Tagen. Und man brachte ihn vor ihn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also Sohn des Menschen bedeutet insbesondere, dass der menschgewordene Sohn Gottes, ja, der von Gott eingesetzte Herrscher ist, der König, der von Gott das Reich erben wird, der zweite Adam. Adam war ursprünglich als Herrscher über die Schöpfung eingesetzt, aber der wahre Mensch, der wahre Sohn des Menschen ist der Herr Jesus, der dann der ewige König über die neue Schöpfung sein wird und dieses ewige Reich aufrichten wird. und die Herrlichkeit des Vaters eben auch erben und ausstrahlen wird. Und das ist hier, denke ich, so besonders wichtig, jetzt in unserem Zusammenhang von Matthäus 25. Da wird es das zusammen sehen einmal. Der Sohn des Menschen, er ist auch dieser König. Und der Hirte, das gehört eben auch immer zusammen, der Hirte und König. Im Alten Testament wurde der König eben auch als Hirte bezeichnet, weil nicht nur eine fürsorgliche Person ist, sondern auch eine autoritäre Person, aber einer, der sich um sein Volk kümmert, in liebevoller Weise. Das gehört also zusammen. Und es gehört auch zusammen, der Herr Jesus, ja, steht hier im Begriff, in 3 Tagen gekreuzigt zu werden. Und er wird gekreuzigt werden, nicht als einer, der, wie es nach dem Augenschein aussieht, ein Verlierer ist, sondern er ist wirklich der von Gott eingesetzte Herrscher der Welt, der neuen Welt, der kommen wird in Herrlichkeit, der auf dem Thron sitzen wird. Aber bevor der Thron kommt, muss er ans Kreuz gehen. Er spricht auch vor dem hohen Priester nochmal davon, an genau dieser Stelle, Matthäus 26, als er verhört wird, was dann darauf hinausläuft, dass er dann verurteilt wird zum Kreuzestod. Matthäus 26, Vers 64. Der hohe Priester hatte ihm gefragt, sage uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Also sowohl sitzen zur Rechten Gottes, wo er jetzt ist, als auch wiederkommend auf den Wolken mit der Herrlichkeit zum Gericht, spricht der Herr Jesus hier unmittelbar vor seinem Kreuzestod an. Ja, der König aller Könige ist es, der gekreuzigt wurde. Und er ist es eben, der gekreuzigt wurde und gekommen ist als Lösegeld für die Erwählten und Gesegneten des Vaters. Hier in diesem Abschnitt, den wir heute behandeln, wird sein Erlösungswerk eigentlich nicht erwähnt, aber es ist eigentlich damit inbegriffen, dass er eben der Sohn des Menschen ist, der Repräsentant, der Stellvertreter der Menschheit, des Teils der Menschheit, der erlöst wird. Matthäus 21, Matthäus 20, Vers 28, Schlüsselaussage über den Grund des Kommens. Sohn des Menschen, weshalb ist er gekommen? Um Israel ein Reich anzubieten und um Israel ein Reich aufzurichten. Nein, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also das müssen wir auch immer im Auge behalten bei diesem Abschnitt, wo das Erlösungswerk an sich nicht erwähnt ist, aber er als der Sohn des Menschen, der Richter sein wird, ist der, der auch vorher die Erlösung noch bewirkt haben wird. Und dies sagt er 3 Tage, bevor er dieses Werk am Kreuz vollbringen wird. Er, der in Schändlichkeit außerhalb Jerusalems hingerichtet werden wird, wird kommen in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Und dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Dass seine Engel mitkommen, wird auch im Alten Testament an einigen Stellen gesagt, Sacharja 14, Vers 5, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Die Heiligen sind hier in diesem Fall die Engel, denn diese Stelle wird auch im Neuen Testament öfters noch zitiert. 1. Thessalonicher 3, Vers 13, dass ihr untadelig sein sollt, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Auch im 2. Thessalonicher Brief 1, Vers 10, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert werden, die geglaubt haben. Auch im Matthäus-Evangelium ist das schon erwähnt, in Kapitel 16, Vers 27. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Also die Engel als Begleitung, natürlich als Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Alle Engel, alle geschaffenen Engel sind dabei. Was für eine Herrlichkeit muss das sein, wenn auch diese himmlische Schöpfung Gottes mit dabei ist und ihn als eine Ehreneskorte begleitet bei seiner Wiederkunft. Die Engel werden dann natürlich auch Aufgaben haben, eben dieses Versammeln der Menschen. Man kann sich das vorstellen, wenn alle Nationen vor ihm versammelt werden, da muss erstmal sozusagen Ordnung geschafft werden. Werden da Ordner eingesetzt sein? Ja, wenn es Ordner gibt, die das regeln, dann sind das die Engel. Das werden wir gleich dann nochmal nachschlagen. Oder schlagen wir es jetzt schon mal auf, Matthäus 13. Das Gleichnis von dem Unkraut des Ackers, das eben zusammen aufwächst bis zur Veränderung der Zeit mit dem Weizen. Und der Herr Jesus legte das Gleichnis dann aus, was jedes Element nun einzeln bedeutet. Matthäus 13, ich lese ab Vers 40. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihrem Reich des Vaters. Also auch eine ganz klare Parallele dazu, die Scheidung von Gerechten und Bösen. Die Engel helfen damit beim Zusammenlesen. Und wir hatten eben auch aus Matthäus 24 ja schon diese Parallelstelle, dass die Engel mit starkem Posaunenschall ausgesendet werden und die Auserwählten versammeln. Also die Engel haben Aufgaben und sie verherrlichen Gott eben allein durch ihre Anwesenheit. Was für ein majestätischer Anblick muss das sein, diese Myriaden von Engeln, von denen auch im Judasbrief die Rede ist, als Begleitung des Herrn. Machtstaaten machen das auch, Militärparaden, um ihre Macht zu demonstrieren, aber das wird eine unheimliche Machtdemonstration des Herrn Jesus sein, wenn alle Engel ihn begleiten werden. Und sie werden ihn auch bewundern. Wir haben das gelesen, dass der Jesus bewundert wird von ihnen, in 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Und das ist auch etwas, was wir uns mal vergegenwärtigen sollen, dass die Engel die Herrlichkeit Gottes darin bewundern, in dem Heilshandeln Gottes mit uns Menschen. Sowohl jetzt, was in der Gemeinde sich vollzieht, als auch später eben beim Gericht, werden sie Zeugen dessen sein, was Gott getan hat. Jetzt in der Gemeinde, lesen wir im Epheserbrief einmal, das ist Kapitel Epheser 3, Vers 10, ein langer Satz, wie das bei Paulus öfters so ist. Ich lese mal Epheser 3, Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von Zeit her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Also das Evangelium zu verkündigen. Und was ist der Grund dessen? Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus. Also was Gott durch das Evangelium tut, durch die Erlösung des Herrn und was sich jetzt im Laufe dieser Endzeit vom ersten bis zum zweiten Kommen Christi in der Gemeinde vollzieht, auch praktisch, auch in unseren Zusammenkünften und in unserem Alltagsleben, wenn wir Gott anbeten, da schauen die Engel zu, bewundern Gott dafür, was für ein großartiges Heilswerk der Herr Jesus am Kreuz vollbracht hat und ja, dass sich der Ratschluss Gottes verwirklicht. Das wird auch am Tag des Gerichts so sein, dass die Engel den Herrn dafür bewundern werden, die ihn begleiten. Also alles spricht hier von seiner Herrlichkeit, er kommt in seiner Herrlichkeit, alle Engel mit ihm. Er wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Ein Richterthron, ein Königsthron. Alle Gewalt ist darin vereint. Also wir in unserem Staatswesen unterscheiden ja verschiedene Autoritäts- und Gewaltformen. Die Legislative, die das Gesetz gibt, das ist Gott, das ist der Herr Jesus. Dann die Exekutive und die Judikative, die also für die Durchsetzung des Gesetzes sorgen. Und auch das ist in dem Herrn Jesus vereint. Er ist der König und er ist auch der Richter. Und ja, er ist auch der, der hier das Gericht letztlich ausübt. Ein Königsthron und ein Richterthron. Ja, bisher denke ich, alles einfach und unstrittig zu verstehen. Jetzt kommen wir zu den schwierigeren Fragen ab Vers 32. Vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Wer wird sie voneinander scheiden? Wie der Hirte die Schafe von den Böcken. Also alle Nationen werden vor ihm versammelt werden. Nun gibt es manche, die behaupten, alle Nationen, das seien jetzt nur die Heidenvölker. Also eine spezielle Sicht des Dispensationalismus. Und dieses System muss das eben so sagen, weil sie ein spezielles Endzeitschema haben, das eben vor der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus auf die Erde mindestens 7 Jahre vorher, es gibt auch noch andere Modelle mit 3,5, auf jeden Fall geraume Zeit vorher die Gemeinde, die Gläubigen von dieser Erde eben in der Entrückung weggenommen würden und dann gar nicht mehr da sein. Und für die gäbe es dann extra Gerichte, Richterstuhl Christi und so weiter. Auf jeden Fall seien die Gläubigen hier ausgenommen und die Juden seien hier auch ausgenommen. Das seien letztlich die Brüder des Herrn, von denen nachher die Rede ist. Da werden wir dann auch nochmal drauf zurückkommen. Aber wenn wir hier einfach beim Text bleiben, und der Dispensationalismus muss das einfach nur so sagen, weil es sonst nicht in sein System passt, aber wenn wir einfach beim Text bleiben, es werden hier alle Nationen vor ihm versammelt und das sind hier in dem Fall alle Menschen. Wenn wir als Parallele sehen den Missionsauftrag, und Matthäus spricht halt eben, wenn er die ganze Welt meint, dann immer von allen Nationen. Der Missionsauftrag heißt, Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie und so weiter. Da sind die Juden natürlich nicht mit ausgenommen. Ja? Den Juden galt das Evangelium zuerst. Sie mussten sogar zuerst evangelisiert werden und zu Jüngern gemacht werden. Und natürlich die gläubigen Christen, die Gemeinde erst recht, das sind ja nun gerade die, die dann zu Jüngern gemacht werden. Hier geht es einfach um das Gericht über alle Menschen. Und interessanterweise in der Elberfelder Bibel, die ja eben von Dispensationalisten übersetzt wurde, finden sich hier in den Parallelstellen keine Angaben zu Offenbarung 20, zu der anderen Stelle über das jüngste Gericht. Aber schlagen wir das mal auf und da finden wir nämlich, dass genau die gleichen Grundelemente dort vorhanden sind. Das ist Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also hier sehen wir eben auch den Richterthron, den großen weißen Thron, wie es hier heißt. Und der Herr sitzt darauf und hält Gericht, und zwar über alle Menschen, die Großen und die Kleinen, alle, eben auch die Toten sind wieder dabei. Und wenn hier in Matthäus 25 alle Nationen vor dem Herrn versammelt werden, denke ich, muss es eben auch dazu gehören, dass die Verstorbenen dann wieder auferstanden sind. Ja, ein Gericht über alle Menschen, und sie werden gerichtet entsprechend ihrer Werke, werden, das werden wir gleich sehen, nicht aufgrund ihrer Werke gerichtet, aber entsprechend ihrer Werke. Ja, das haben wir hier in Offenbarung 20 auch. Es entspricht ihren Werken, aber letztlich die Grundlage ist, wer nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, wer also nicht von Grundlegung der Welt an zu denen gehörte, die der Vater zum Heil bestimmt hat, der wird ins ewige Verderben geworfen, in den Feuersee, ins ewige Feuer. Und das ist eben auch wieder die Parallele zu Matthäus 25 hier. Die Verfluchten gehen ein zur ewigen Strafe. Die Gerechten aber ins ewige Leben. Und sagen eben diese Dispensationalisten, dass es so ein Gericht eben zweimal geben wird. Das andere Mal wäre dann nach dem tausendjährigen Reich. Aber gerade diese Stelle in Matthäus 25 macht es sehr schwierig, da irgendwo ein tausendjähriges Reich einzuordnen. Denn am Ende, Vers 46, haben wir ja eben, die einen gehen hin zur ewigen Strafe, die anderen aber in das ewige Leben, was nun dann eben auch beginnt, die ewige Herrlichkeit. Und auch der sogenannte Richterstuhl Christi trifft auch auf dieses Thema, Schema zu. Also die Dispensationalisten unterscheiden eigentlich drei Gerichte. Also einmal dieses Gericht über die Nation, das wir hier in Matthäus 25 haben. Das sei jetzt nur für Nicht-Juden und Nicht-Christen sozusagen. Und dann gäbe es eben für die Christen im Zusammenhang mit der Entrückung erstmal vorher schon den Richterstuhl Christi, und der ist in 2. Korinther 5, Vers 10 erwähnt. Dort steht, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ja, aber genau dieses Schema finden wir eben auch hier in Matthäus 25, der Richterstuhl Christi und das Urteil, dementsprechend, was man getan hat, sei es Gutes oder Böses. Also die Schrift spricht zumindest nicht ausdrücklich davon, dass es da verschiedene Gerichtsanlässe, Gerichtsbegebenheiten gäbe. Es scheint alles ein und dasselbe Gericht zu sein. Ja, der Herr Jesus ist es, der auf dem Thron sitzt. Als den müssen wir ihn erwarten, auch wenn der Herr Jesus in Matthäus 19, Vers 28 gesagt hatte zu seinen Aposteln, dass auch sie in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten, dass sie dann sozusagen auch auf Thronen dabei sein werden. Also die Apostel, die 12, haben da vielleicht auch eine, zumindest in dem Reich, was dann kommt, eine herausragende Stellung. Aber für uns, wir sollen uns dessen bewusst sein, dass wir nicht die sind, die auf dem Thron sitzen, sondern der Herr Jesus sitzt auf dem Thron und wir unterstehen seiner Autorität. Und vor ihm werden versammelt alle Nationen. Ja, und dieses Versammeltwerden könnte man auch noch näher ausführen. Wie eben schon angedeutet, die Engel haben damit zu tun. Man könnte sich vielleicht so als Ordner vorstellen und dann müssen die Leute auseinandersortiert werden. Und es ist dann ja so, erstmal wird hier unterschieden, Schafe von Böcken, die einen zur Rechten und die einen zur Linken. Und dann hinterher heißt es nochmal zu denen zur Rechten, kommt her zu mir, erbt das Reich, und zu den Linken, geht weg von mir ins Verderben. Aber so viel Ordnungsaufgabe werden die Engel anscheinend gar nicht haben, dass da irgendwie ein heilloses Durcheinander wäre und jeder Einzelne müsste erstmal irgendwie auseinandersortiert werden, sondern die eben schon erwähnte Entrückung, die wird es ja nun tatsächlich vorher geben. Also das sagt die Schrift ausdrücklich. Na, da muss man aufpassen beim Dispensationismus, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Im Dispensationismus gibt es viele Dinge, die nicht in der Schrift stehen, die einfach so konstruiert werden. Aber die Entrückung, die steht tatsächlich in der Schrift. Und das wird wohl auch tatsächlich so sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt auf die Erde, dass wir vorher ihm entgegengerückt werden. Also die Dispensationalisten stellen sich das dann so vor, dass es danach wieder ab in den Himmel geht. Aber es ist ja nicht so, es steht da nicht, der Herr Jesus kommt uns entgegen auf unserem Weg in den Himmel, sondern wir werden dem Herrn entgegengerückt, wenn er zur Erde kommt. Und von daher wird so eine Sortierung wird dann sozusagen schon da sein. Die Entrückung ist hier natürlich nicht erwähnt, aber wenn wir das in Matthäus 24 sehen, dass mit starkem Posaunenschall die Auserwählten erstmal versammelt werden, das denke ich schon eine Anspielung auf dieses Entrückungsgeschehen, dass im Zuge der Wiederkunft des Herrn Jesus tatsächlich die Erwählten erstmal schon zum Herrn hin versammelt werden und von daher schon dann eine geschlossene Gruppe sozusagen bilden, die dann ja, sich zu Rechten des Herrn aufstellt. Ihr merkt schon, es wird jetzt schwierig zu unterscheiden, was genau ist buchstäblich so gemeint. Und wie ist das zu realisieren? Also die vielen Milliarden Menschen, die jemals gelebt haben, gibt es da überhaupt genug Platz irgendwo auf der Erde, dass da ein Thron aufgestellt sein kann? Und ich habe in einem Kommentar gelesen, das wird dann im Tal Josaphat sein. Das ist in Joel 4 erwähnt. Könnt ihr zu Hause nachlesen, Joel 4. Darauf scheint tatsächlich auch hier angespielt zu werden, dass der Herr alle Nationen ins Tal Josaphat versammelt bei seiner Wiederkunft. Ob das nun buchstäblich gemeint ist und ob in diesem Tal tatsächlich genug Platz ist, aber ich denke, da brauchen wir uns nicht drüber, Sorgen drüber machen. Es wird irgendwie, wird es stattfinden und es ist nicht nur irgendwie eine geistliche Realität, die so buchstäblich oder so materiell nicht stattfinden wird. Doch natürlich wird das stattfinden. Herr Jesus wird leiblich auf die Erde wiederkommen und es wird tatsächlich irgendwie so stattfinden. Auf jeden Fall, dass wir zu ihm entrückt werden und dass es diese Auseinandersortierung geben wird und dass die Gläubigen dann einen besonderen Platz zu seiner Rechten bekommen, zu seiner Rechten der Platz der Gnade, der Platz des Vorzugs und zu seiner Linken der Platz der Ablehnung, der Verwerfung. Das macht er wieder hier, als er die Schafe von den Böcken scheidet. Das gab es tatsächlich so eine Aufgabe, dass Hirten Schafe und Böcke voneinander geschieden haben. Die haben wohl tagsüber öfters zusammen geweidet, Schafe und Ziegenböcke. Und nachts zur Übernachtung mussten sie dann wieder getrennt werden, weil die Schafe können, glaube ich, draußen schlafen und die Böcke, die brauchen mehr Wärme. Also hinterher kriegen die ja besonders viel Wärme, wenn die dann ins Feuer gehen. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, aber so ungefähr kann man sich das vielleicht als Anspielung vorstellen, so wie das tatsächlich eine Alltagsaufgabe war von Hirten, werden hier Schafe und Böcke auseinander getrennt. Man könnte das auch nochmal durchs Alte Testament reflektieren, dass Schafe besonders gut bei wegkommen, besonders bevorzugte Tiere sind, die wohl auch wertvoller sind und Böcke minderwertige, vielleicht auch wegen der Hörner, die sie haben, dass sie eher aggressiv und die Schafe sind die, die sich unterordnen und freiwillig ihrem Hirten folgen, sind die, von denen der Herr sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir. Und hier sehen wir schon an dieser Stelle die Auseinandertrennung, die Unterscheidung ist letztlich nicht die Werke, die sie getan haben, sondern ihre Natur sozusagen. Die Schafe kommen auf die eine Seite, weil sie Schafe sind, und die Böcke kommen auf die andere Seite, weil sie Böcke sind. Und die Schafe sind deshalb Schafe, weil der Herr Jesus sie erlöst hat, weil der Herr Jesus sie berufen hat als Schafe, weil sie von Anfang an erwählt waren als jene Schafe, von denen der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und das sehen wir dann auch gleich, dass ihnen das Reich bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Also der Herr scheidet Schafe und Böcke, stellt die Schafe zur Rechten und sagt zu ihnen, zu den zur Rechten, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Das, was ihnen jetzt bevorsteht, was ihnen bereitet ist, was in kein Ohr gekommen, was kein Auge je gesehen hat, was sich niemand vorstellen kann, diese Herrlichkeit, die beginnt nun, diese ewige Freude nach dieser Zeit der Drangsal. Und das war ja das, was der Herr Jesus vorher geschildert hat. Bis dahin, bis er wiederkommt, haben die Gläubigen nicht unbedingt ein einfaches Leben, sondern gehen durch Drangsale, Prüfungen. Ihre Treue ist gefordert, ihre Standhaftigkeit, ihr überwindender Glaube. Aber jetzt beginnt die Herrlichkeit, die ihnen bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Ein Reich, ein Königtum, ein Königreich, ja, über das der Jesus selbst König sein wird. Und als solcher schildert er sich ja hier als der König, aber auch als der Sohn, Gesegnete meines Vaters. Es geht um diesen familiären Zusammenhang. Er ist eigentlich der Erbe dieses Reiches. Er ist der eigentliche Sohn Gottes. Und all die, die nun dieses Reich erben, und auch das Erben hat ja eben damit zu tun, Sohn zu sein, Kinder zu sein, Wir dürfen dann mit ihm Miterben sein dieses Reiches. Er ist der König, der über dieses Reich gesetzt sein wird. Und von uns heißt es sogar, dass wir mitherrschen dürfen dann, dass wir Priester und Könige sind auf Ewigkeit für ihn. Wir erben dieses Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Also Gott hat es tatsächlich gezielt für sie, schon lange bevor sie lebten, vorbereitet. Hier steht nicht, dass das Reich bereitet ist für jeden x-beliebigen, der diese guten Werke dann irgendwie tun wird, der sich das durch gute Werke, die hier dann gleich aufgezählt werden, verdienen und erarbeiten wird, sondern es liegt tatsächlich schon vorher fest, durch den Ratschluss Gottes, dass dieses Reich für sie bestimmt ist. Aber dann die Begründung. Ich werde gerade mal in meine Notizen gucken, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Vielleicht noch zu dem Hirten und Zusammenhang von Hirte und König, was wir auch in Psalm 2 finden, wäre noch eine Ergänzung in Psalm 2, wo eben auch der Sohn Gottes erwähnt ist, küsst den Sohn, damit er nicht zürne, wo der Herr Jesus eben auch als König vorgestellt wird und dass er mit seinem Hirtenstab die Nationen zerschmettert. Also da haben wir auch diesen Dreiklang von Sohn, König und Hirte in Psalm 2. Und dass der Hirte dann eben seine Schafe gewisserweise auch rettet vor diesen Böcken und vor dem Reich des Bösen. Also ein Hirte, der trennt jetzt die Schafe von den Böcken. Und all das, was uns vorher ja Drangsale bereitet hat in dieser Welt, das wird jetzt weggenommen. Und das werden wir gleich auch sehen in diesem Abschnitt, wo es dann um die Werke geht, dass den Gläubigen, nämlich den Brüdern des Herrn Jesus, nicht gedient wurde. Sie wurden im Stich gelassen und die Welt hat die Gläubigen gehasst. Somit ist das auch eine Rettungstat des Hirten, jetzt hier diese Schafe herauszunehmen aus dem Reich des Bösen und jetzt hineinzuführen in das Reich Gottes. Ja, aber nun zu dieser rätselhaften Begründung ab Vers 35. Wir haben jetzt erst 4 Verse geschafft, aber das wird jetzt der Rest kürzer werden, weil es sehr wiederholend ist. Der Jesus sagt im Grunde jetzt öfters dasselbe, zählt 6 verschiedene Punkte auf, die einen getan und die anderen nicht getan haben und die Angesprochenen wiederholen das dann auch nochmal. Wo haben wir das alles getan? Also werden wir die Verse 35 bis 45 etwas kürzer zusammenfassen können. Ja, die Begründung, denn mich hungerte, er gab mir zu essen. Sie gaben ihm zu trinken beim Durst. Sie haben ihn aufgenommen als Fremdling. Sie haben ihn bekleidet, als er bloß war. Sie haben ihn besucht, als er krank war und auch im Gefängnis ihn besucht. Und im Gefängnis sicherlich nicht, weil er oder die hier gemeint sind, so böse Dinge, kriminelle Dinge getan haben, sondern weil, ja, Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen, der Herr Jesus selbst wurde verhaftet, nicht ins Gefängnis, aber ans Kreuz verurteilt. Und alle die an ihn glauben, ist ein ähnliches Schicksal vorausgesagt. Und daran sollen wir auch Anteil nehmen. Es sind natürlich hier Dinge, zu denen wir als Christen aufgefordert sind. Und als solches, als eine Aufforderung können wir es auch verstehen. Das wäre aber eine indirekte Ableitung. Es ist nicht die Hauptlektion aus diesem Abschnitt so, jetzt tut dieses, hungrige Speisen, Fremde aufnehmen. Wie gesagt, als indirekte Ableitung auch. Aber das Eigentliche ist, dass sich die wahren Gläubigen dadurch ausweisen, dass sie wahre Gläubige sind, dass es ihr Erkennungszeichen ist. Man kann es nicht heuchlerisch irgendwie aufsetzen, so jetzt tue ich das und dann komme ich auch in den Himmel. Sondern die Frage ist, ob wir dieses Wesen haben durch den Glauben, durch die Gnade Gottes, dass wir so leben. Sicherlich auch eine Anspielung auf Jesaja 58, ein wichtiges Kapitel im Alten Testament, wo wahre Frömmigkeit verglichen wird mit falscher Frömmigkeit. Die falsche Frömmigkeit ist ja dieses geheuchelte Fasten, diese äußerliche, vorgegebene Frömmigkeit. Und dann wahre Frömmigkeit oder ein wahres Fasten, wie es dort heißt in Jesaja 58, Vers 7, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Ja, darin besteht wahres Christsein, wahre Gottseligkeit und Gottesfurcht, wirklich diese praktischen Dienste zu tun. Hier geht es tatsächlich um Grundbedürfnisse und in unserer Sozialgesellschaft mit sozialen Absicherungen haben wir vielleicht nicht allzu viele um uns herum, die Hunger haben, die Durst leiden, die nichts anzuziehen haben. Allerdings, wenn wir überlegen, wir leben heute in einem globalen Dorf und man hat schon Möglichkeiten, Menschen zu dienen. Zum Beispiel läuft diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton gerade, wo eben auch Armen, die zu Weihnachten sonst nichts haben, eine Freude bereitet wird. Ich will das jetzt nicht pauschal empfehlen. Es gibt vielleicht sicher noch viel bessere Gelegenheiten, die Mittel, die wir haben, ja, Bedürftigen mitzuteilen, weltweit. Aber wir können natürlich auch um uns herum schauen, wo gibt es wirklich Bedürftige, denen gedient werden muss, in Grundbedürfnissen. Hier geht es zum Beispiel auch um Dinge wie Gemeinschaft und Trost. Besuchen bei Krankheiten, Trost spenden in schwierigen Lebenssituationen. Dass wir so etwas auch ganz praktisch tun. Und dann werden sie genannt in Vers 37, die Gerechten antworten ihm und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig? Und so weiter. Sie sind also die, die gerecht sind, die nämlich gerechtfertigt worden sind durch das Blut des Herrn Jesus, was aber auch eben diese praktische Heiligung nach sich vollzieht. Ja, wir können dazu das Neue Testament studieren, wie wird man gerecht vor Gott? Da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren anhand dieses Abschnittes, dass das irgendwie durch Werke gehen würde, gerechtfertigt allein durch das Blut des Herrn Jesus. Aber eben die praktische Heiligung ist eine notwendige Folge dessen und daran sind wahre Gläubige zu erkennen. Ja, und diese Gerechten sind jetzt überrascht und fragen, ja, wann war das denn? Wann haben wir dich, Herr, hungrig gesehen? Ja, der Herr hat ja nicht gesagt, ihr habt überhaupt Hungrige gespeist, sondern ihr habt mich gespeist, ihr habt mich besucht. Es geht um ihn. Und darüber sind sie überrascht. Nicht über ihr ewiges Schicksal, sondern über die Begründung. Ja, sie sind jetzt nicht überrascht, oh, ich bin dabei, ich bin im Himmel. Also natürlich durften sie vorher eine Heilsgewissheit haben, nur die Begründung ist überraschend. Sie erwarten nicht ihre Errettung aufgrund von Werken. Sie sagen, ja klar, ich habe so viel Gutes getan, ich komme in den Himmel. Auch eben nicht aufgrund, dass sie sagen, ja, ich habe mich bekehrt, klar, ich bin dabei. Sondern sind überrascht über die Begründung, dass sich nämlich der Herr hier identifiziert mit anderen, die er als seine Brüder bezeichnet, Vers 40. Dann wird der König antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist jetzt eben die große Frage, wer sind diese Brüder? Er beginnt das hier mit wahrlich, also legt da besonderes Gewicht in diese Aussage. Das ist also eine sehr wichtige Lehre, die hier kommt. Und von daher ist es auch schon wichtig für uns zu wissen, wen er mit seinen Brüdern meint. Auch wenn wir hinterher vielleicht tatsächlich überrascht sein werden, wenn dieses Urteil dann kommen wird. Es gibt vier Grundtheorien, wer diese sein können, die Brüder. Die eine sagt eben, dass alle Menschen. Insofern ist da was dran, dass wir schon sagen können, wir sollen letztlich allen Menschen dienen. Ja, das ist ein diakonischen Aspekt des Evangeliums sozusagen. Man kann darüber auch Ungläubige vielleicht gewinnen für das Evangelium, da ist auch was Wahres dran. Aber der Herr Jesus bezeichnet niemals irgendwie alle Menschen als seine Brüder. Also das dürfen wir hier nicht so verallgemeinern, das müssen wir schon unterscheiden. Und manche machen jetzt eine sehr spezielle Unterscheidung, sagen, diese Brüder, das sind eben nur die Juden. Und zwar während dieser Drangsalzeit. Ich habe eben schon erwähnt, das Schema des Dispensationalismus, dass hier eben die Gemeinde, die Christen vorher alle weg sind und dann würde Gott wieder nur mit den Juden besonders handeln als sein Volk, die dann eben auch als Evangelisten weltweit ausgesendet würden. Das sind natürlich alles Gedanken, die an diesen Text sowieso herangetragen sind. Das steht hier nicht. Und auch aus den Stellen, wo das abgeleitet wird, steht das auch nicht. Und diese Auslegung ist auch aus verschiedenen Gründen problematisch, weil nämlich eben diese ganze Ölbergrede diesem dispensationalistischen Modell widerspricht. Das haben wir in den Predigten vorher gesehen. Und der Herr Jesus bezeichnet auch die Juden nie ausdrücklich als seine Brüder. Denken wir daran, in Matthäus 12 zum Beispiel, wo der Jesus predigt und dann kommen Leute zu ihm und sagen, hier deine wahren Brüder und deine Mutter, die stehen draußen. Und dann sagt er Matthäus 12, Vers 48 und 49, er aber antwortete und sprach zu dem, der ihnen sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Das sagte er über seinen Jünger, nicht über alle Juden prinzipiell. Da mögen vielleicht genetisch engere Verwandtschaftsbeziehungen bestehen als mit den Heiden, die letztlich aber auch alle von Noah zumindest abstammen. Aber die Schrift lehrt das einfach nicht, dass Juden jetzt pauschal seine Brüder sind. Und dann gibt es eben noch die Sichtweise, die dritte, dass seine Brüder die Apostel und Missionare sind. Zum Beispiel sagte Herr Jesus in Matthäus 28, Vers 10, da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, sagt der Auferstandene, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Und damit, das waren die 12 Apostel. Und dort werden sie mich sehen. Also seine Jünger und seine Apostel bezeichnet er als Brüder. Und auch als er sie in Matthäus 10 aussendet, Matthäus 10, Vers 40 bis 42, haben wir eine Parallelstelle hierzu eigentlich, ich lese das nicht ganz vor, nur Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt auch den auf, der mich gesandt hat, und so weiter. Aber die Unterscheidung Apostel und Missionare von allen anderen Gläubigen ist auch zu eng gefasst, denn da könnte man nirgendwo einen Strich ziehen. Es gibt viele Missionare, viele Evangelisten, und im Grunde sollen wir alle an der Ausbreitung des Evangeliums dienen, wie auch immer, wenn es durch finanzielle Beteiligung ist. Deshalb ist die von der Bibel her schlüssigste Erklärung, dass wirklich alle Christen, alle Erlösten gemeint sind, die auch untereinander eben Brüder sind, weil Gott ihr Vater ist, sind wir einander Brüder. Denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder, sagt der Herr in Matthäus 23, Vers 8. Und eben hatte ich schon Matthäus 12 vorgelesen, wo der Herr Jesus von seinen Jüngern sagt, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, es ist eine Familie. Wir schaudern so ein bisschen zurück aus Respekt vor dem Herrn, ihn als unseren Bruder zu bezeichnen. Und das sollten wir auch nicht unbedingt jetzt im Gebet, lieber Bruder oder so sagen, auf keinen Fall. Aber er selbst tut es eben. Das ist ja eine eigentlich faszinierende Erniedrigung, dass er sich, ja, weil er auch Mensch geworden ist, auf unsere Ebene herab begibt, durch diese Bezeichnung auch. Aber weil er nun mal der Sohn Gottes ist, heißt es über ihn, über Hebräer 2, Vers 11, dass er das auch zu allen anderen Kindern Gottes sagt, Hebräer 2, Vers 11 und 12. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Ein Zitat aus dem Psalmen, also schon aus dem Alten Testament. Und auch Hebräer 2, Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Aber über alle Gläubigen heißt es hier in Hebräer 2, Vers 11, dass er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Also das stimmt mit der Schrift überein, dass wirklich alle Gläubigen hier gemeint sind mit seinen Brüdern. Und es stimmt auch damit überein, dass das Erkennungszeichen der Christen ist. Johannes 13, Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Erkennungszeichen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe untereinander, und Liebe heißt eben dieses praktische Dienen in den Grundbedürfnissen. Und das ist eine Lehre, die zum Beispiel im 1. Johannesbrief komplett durch den ganzen Brief hindurch immer wieder gesagt wird. Nur ein paar Verse aus 1. Johannes 3, Vers 15 bis 17. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Ja, und hier geht es jetzt dann auch insbesondere um die geringsten dieser Brüder, dass wir auch denen gedient haben, die völlig unpopulär, klein, unscheinbar sind, dass wir denen diese christliche Liebe erwiesen haben, diese christliche Bruderliebe. Es fällt sicher leichter, christlichen Promis zu dienen, wenn jetzt der berühmte Prediger XY kommen würde und er wollte bei euch übernachten. Ja, das würdet ihr doch mit Kusshand tun, aber schwerer fällt es uns, wie es mir zum Beispiel mal gegangen ist, ein Freund von mir, der machte im Gefängnis Bibelkurse, und dann hatte sich jemand im Gefängnis bekehrt, und er kam dann aus dem Gefängnis raus und hatte nichts, wo er wohnt, wo er bleiben konnte, und dann hieß es, ja, kann der nicht mal bei dir wohnen für ein paar Tage. Stank, war ein bisschen nervig, weil er war noch nicht so ein vollkommener Christ, wie man es nach 10 Jahren Christsein zwar immer noch unvollkommen ist, aber es war schon eine Übung. Aber wir sollen eben diesen geringsten der Brüder dienen. Beziehungsweise dadurch zeichnen sich wahre Christen aus. Das ist der Echtheitstest, ob wir wirklich den Niedrigen dienen. Paulus drückt es so aus: Gemeinschaft haben mit dem Evangelium und mit seinen Drangsalen. Und das hat eben auch mit dem ganzen vorhergehenden Matthäus 24 bis 25 zu tun, dass es eben aufgrund dieser Verfolgungssituation der Gemeinde immer wieder zu solchen Situationen kommt, die auch Paulus erlitten hat, im Gefängnis, hungrig, notleidend. Und da schreibt er dann zu den Philippern, dass sie einmal am Evangelium teilgenommen haben, finanziell durch Unterstützung. Und in Kapitel 4, Vers 14: Doch habt ihr wohl daran getan, dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass am Anfang des Evangeliums, als ich auch aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Also Gemeinschaft mit Paulus, Gemeinschaft mit dem Evangeliumsdienst, aber das Wichtigste, Gemeinschaft mit dem Herrn selbst. Wir dienen ihm. Er identifiziert sich mit seinen Brüdern, ihr habt es mir getan. Und darum, da sehen wir schon, es geht nicht um Werke. Ja, der Herr Jesus sagt nicht, ihr kommt in den Himmel, weil ihr alle so sozial wart. Sondern es geht um den Bezug zu Christus. Das habt ihr mir getan. Ob wir den Herrn Jesus wirklich lieben, das wird daran deutlich, wie wir uns gegenüber seinen Brüdern und auch den Geringsten unserer Mitbrüder verhalten. Es geht nicht um Werke, sondern um die Beziehung zu Christus, um die Liebe zu ihm, die in der praktischen Liebe zu den Mitchristen deutlich wird. Der Jesus identifiziert sich mit den Seinen. So sagt er zum Beispiel auch zu Saulus, als er ihn vom Pferd stürzte bei seinem Bekehrungsgeschehen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Obwohl Saul ja die Gläubigen eigentlich verfolgt hatte. Der Herr identifiziert sich so sehr mit seinem Volk. Und ist das nicht auch wunderschön für uns, das zu sehen, dass er sich mit uns identifiziert, dass er sich mit denen identifiziert, denen wir dienen? Wir dienen nicht Menschen, wir dienen dem Herrn Jesus selbst dadurch. Was für ein Trost. Ja, dann ganz parallel ab Vers 41 bei den Ungläubigen, die das eben alles nicht getan haben. Sie werden hier nicht als Ungläubige bezeichnet, sondern geht von mir Verfluchte. Im Gegensatz zu denen vorher wurde gesagt, Gesegnete, Gesegnete meines Vaters. Und hier, das sind die Verfluchten. Und ihr Bestimmungsort ist das ewige Feuer, Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Auch bemerkenswert zu beobachten, dass das ewige Höllenfeuer den ursprünglich dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das steht hier in Parallele zu dem Reich. Das war tatsächlich bereitet und hier steht nicht nur dem Sohn Gottes oder dem Sohn des Menschen, sondern ausdrücklich den Erwählten, den Gläubigen, den Menschen. Ihr wisst ja, die Lehre der Erwählung, die Gegenseite ist dann die Lehre der Verwerfung, also die doppelte Prädestination, dass auch die Verlorenen letztlich von Gott zu diesem Schicksal bestimmt sind. Aber das sagt die Schrift eigentlich nicht so ausdrücklich. Sie ist da wesentlich zurückhaltender. Und das sehen wir auch bei dieser Stelle. Hier steht nicht, dass von vor Grundlegung der Welt an diesen Menschen das schon bereitet war. Ich will diese Lehre jetzt nicht in Abrede stellen oder diskutieren, sondern nur einfach mal als Beobachtung an dem Text, dass es hier heißt, das ewige Feuer eigentlich bereitet dem Teufel und seinen Engeln. Und nun, diese Verfluchten haben aber seinem Reich angehört und dieses Reich nie gewechselt und teilen damit sein ewiges Schicksal, das ewige Feuer. In dem Feuersee die ewige Strafe. Die Begründung, denn mich hungerte und so weiter, sie haben ihm nicht gedient, seinen Brüdern. Und das ist eben das Kennzeichen der Welt. Aber das Kennzeichen der Unerlösten ist nicht unbedingt soziale Kälte. Es gibt viele soziale Hilfsdienste, die von Ungläubigen sicherlich im Durchschnitt weniger als von Christen, also die Christen zeichnen sich schon doch tatsächlich dadurch aus, dass viele dieser Hilfsorganisationen in der Welt einen christlichen Hintergrund haben. Wenn der Atheismus so weit vorangetrieben würde, wie sich die Atheisten das wünschen, würde es sicherlich in sozialer Hinsicht viel schlechter aussehen in dieser Welt. Trotzdem gibt es auch Ungläubige, die aus humanistischen Gründen einander helfen. Und so edel es sein mag, es ist nicht der Grund, weshalb sie verurteilt werden. Sie werden nicht aus sozialer Kälte verurteilt, sondern wegen der Ablehnung Christi und der Ablehnung der Seinen. Weil der Herr Jesus sich mit den Seinen identifiziert, mit seinen Brüdern, haben sie letztlich ihn abgelehnt. Ja, und das ist das, was die Ungläubigen kennzeichnen. Sie lehnen den Herrn Jesus ab und sie lehnen auch die Christen ab. Das sagt der Herr Jesus voraus. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ja, dieses Schicksal teilen wir und so wie die Welt mit dem Herrn Jesus umgegangen ist, so geht sie auch mit den Gläubigen um. Nicht, dass sie insgesamt unsozial wären, aber insbesondere den Christen schlägt der Hass und es nicht dienen die Ablehnung entgegen. Vers 45, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und wenn wir unseren Abschnitt in vier Teile gliedern, zuerst das Wiederkommen des Herrn, Vers 31 bis 34, dann das Gericht, die Gerichtsbegründung über die Gläubigen, Vers 35 bis 40, dann ein dritter Abschnitt, die Gerichtsbeurteilung über die Verlorenen, Vers 41 bis 45, und dann hätten wir noch in Vers 46 einen Abschnitt für sich. Diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Da haben wir eine eindeutige Parallele zwischen ewigem Leben und ewiger Strafe. Das möchte ich betonen, weil manche das ja ablehnen und sagen, die Hölle sei nicht ewig. Aber das ist hier eine ganz ausdrückliche Stelle, die diese Ewigkeit in genau der gleichen Weise daneben stellt zu dem ewigen Leben. Wenn man sagen würde, ja, die Strafe ist nicht ewig, sondern die würden da irgendwie, ihre Existenz wird ausgelöscht oder wie auch immer, oder sie werden hinterher doch noch begnadigt, dann müsste man sagen, das ewige Leben sei dann auch nicht wirklich für immer. Denn das steht in deutlicher Parallele nebeneinander. Auch eine schöne Parallele, die zeigt, dass das ewige Leben und das Reich Gottes das gleiche sind, wie Joachim schon vor kurzem herausstellte. Er hatte da eine lange Studie, Hausarbeit irgendwie drüber geschrieben. Parallele, das Reich Gottes und das ewige Leben haben wir auch in einem Abschnitt hier. Erbt das Reich und geht ein in das ewige Leben. Das ist auch dasselbe. Steht uns bevor. Übrigens eben nicht ein tausendjähriges Reich, das passt hier einfach in das Schema auch nicht rein, sondern dann wirklich die neue Schöpfung, die der Jesus machen wird bei seiner Wiederkunft. Ja, lasst uns in dieser Erwartung leben, auf diesen entscheidendsten Moment der Weltgeschichte, dem alle Engel dabei sein werden, weil sie jetzt nicht verpassen wollen, so wie man vielleicht ein Fußball-Weltmeisterschaftsfinale auf keinen Fall verpassen will. Alle Engel sind dabei, so wie die Straßen hier menschenleer sind beim WM-Finale. Das ist natürlich etwas viel, viel größer, Großartigeres als jedes WM-Finale. Das Ziel allens. Aber dann hat sich schon alles entschieden. Wenn wir mal bei dem Bild Fußballfinale bleiben, da entscheidet sich dann erst, wer schießt jetzt das Tor. Hier ist es schon zu spät. Dann ist schon alles entschieden und anhand dessen wird das Urteil ausgesprochen, das über das ewige Schicksal entscheidet. Und wir haben auch die Herrlichkeit und Autorität Christi gesehen, der im Begriff steht, gekreuzigt zu werden, aber seine großartige Herrlichkeit schon ankündigt. Und diesen herrlichen Sohn Gottes und König und Hirten erwarten wir. Ja, und diese Erwartungshaltung mögen wir doch leben, auch in der kommenden Woche. Amen.